Ja, hallo liebe Geschwister, ich begrüße euch zur Bibelstunde in einem sicherlich sehr erstaunlichen und anderen Rahmen, als wir das alle bekannt haben oder wie wir es alle kennen. Ja, es ist ja ein bisschen ein Hoffnungsschimmer jetzt zu sehen, dass das auch wieder mal in die normale Ebene übergeht. Aber trotzdem wollen wir heute auf das Wort unseres Herrn schauen und hoffen, dass er uns mit seinem Wort erwärmt, unsere Herzen entsprechend aufschließt. Wie in den vergangenen Wochen wollen wir einen Psalm betrachten. Ihr habt es schon gesehen, das ist heute der Psalm 32, ein Psalm von David, der sicherlich sehr erbauend und sehr wärmend sein kann. Zunächst ein paar technische Hinweise. Es kann durchaus sein, ich fühle mich hier so ein bisschen wie in einem Filmstudio. Wolfgang hat das wunderbar eingerichtet, dass aber die Tonspur ein bisschen von der Spur des Bildes abweicht. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich da so zwischenzeitlich mal kurze Rucke nehme, um das ein bisschen zu kompensieren. Ja, ihr Lieben, was habe ich heute mit euch vor? Ich möchte kurz mit euch eine kurze allgemeine Betrachtung der Psalmen, deren Inhalt, deres Aufbaus und auch der Autorenschaft betrachten. Geht ja um eine Bibelstunde, da geht es immer auch ein bisschen um Lehre. Also insofern ist es auch ein bisschen ein lehrmäßiger Teil, den wir aber sehr kurz halten werden. Danach gehen wir direkt zum Psalm schon über, zu der Struktur des Psalmes und dann natürlich auch in die einzelnen Aussagen. Ja, wie ich schon angekündigt habe, eine kurze Einführung in den Psalm selbst. Was sind die Psalmen? Gerade mal auf die PowerPoint-Präsentation. Wie ihr sicherlich auch in den vergangenen Wochen schon gesehen habt, es sind die Psalmen vom hebräischen Sefer Tehillim, Buch der Lobpreisung oder Loblieder, sind eine Sammlung von gesungenen Gebeten, ja, in denen die Psalmisten insbesondere ihre persönlichen Empfindungen, ihre Erfahrungen mit Gott, mit Jahwe zum Ausdruck bringen. Und das macht ein ganzes Stück weit auch diese Lebendigkeit der Psalmen aus, wie wir sie alle kennen. Wie wir es letzte Woche auch gesehen haben bei Asaf. Aber ich denke auch gerade bei David, den wir ja heute betrachten werden, ist das sehr gut so auch gegeben. Sehr häufig, wie gesagt, mit dem Aspekt des Lobpreises und insofern können wir uns da alle anstecken lassen. Interessant hier ist, ja, schon eine interessante Analyse oder Aussage, dass im Allgemeinen in der Bibel ja Gott zum Menschen spricht, die Offenbarung von Gott an den Menschen ist. Hier ist es im Prinzip anders, dass der Mensch zu Gott spricht. Natürlich als Antwort auf das, was Gott getan hat. Paar interessante Fakten dazu. Es ist das längste Buch der Bibel. Das war mir vorher auch so nicht bewusst. Und bildet zusammen mit anderen Büchern, sehen wir gleich, die drei Hauptteile des Alten Testaments. Gesetz des Mose, also Genesis, die fünf Bücher, sagen wir es mal so. Die Propheten und die Psalmen könnt ihr so nachlesen in Lukas 24. Obwohl es eigentlich aus fünf Teilen besteht, nennt es der Herr Jesus aber dennoch das Buch der Psalmen, wurde also schon immer als eine Einheit betrachtet. Ja, die Entstehungszeit umfasst schon einen sehr weiten Zeitraum von circa 1000 Jahren. Der älteste Psalm, genau einer, stammt von Mose. Das beziffert man so in etwa 1550 vor Christus bis hin zur babylonischen Gefangenschaft, die mit ein paar Jahre Verzug immer so um das Jahr 589 vor Christus datiert wird. Interessant, dass es ja eine Sammlung von verschiedenen Psalmen, also von Lobliedern ist. Ich denke, man kann, wenn man den Charakter so eines David kennt, sich sehr gut vorstellen. Er war ja derjenige, der seine Gefühle immer zum Ausdruck gebracht hat. Von ihm stammen die meisten, und wenn es genau das ausdrücken soll, die Erfahrung mit Gott. Überrascht es uns nicht, dass mindestens 73 Psalmen, bei einem Paar ist man nicht so ganz sicher, von David stammen. Und bei der Gesamtzahl macht er dann dort offenkundig auch den größten Teil aus. Ja, eine Klassifizierung oder Strukturierung der Psalmen, je nach Benedikt Peters, gibt sicherlich verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Für uns relevant ist heute das ganz unten stehende, die Maskil-Psalmen. Was das ist, werden wir noch sehen. Aber natürlich gibt es viele andere. Ich hatte ja schon die Loblieder klingen lassen. Interessanterweise auch von der literarischen Ebene die alphabetischen Psalmen. Der längste Psalm, der Psalm 119 zum Beispiel, der dann mit den einzelnen Versen, mit dem Alphabet, dem hebräischen Alphabet beginnen. Also schon interessant. Oder auch die Stufenlieder, die vermutlich auf den Wallfahrten gesungen wurden. Der gläubige Israelit sollte ja dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern. Und vermutlich sind diese dann, die Psalmen ab Psalm 120 bis 34, auf diesen Wallfahrten gesungen worden. Wer das möchte, kann ja immer mal den Stopp-Button klicken und kann sich das genauer angucken. Ja, historischer Hintergrund. Bei einigen Psalmen ist es so, dass in der Überschrift ein Hinweis auf den historischen Hintergrund gegeben ist, sodass man das auch zeitlich ganz gut einordnen kann. Manchmal zum Beispiel im ersten Vers. Das wird bei uns heute auch eine Rolle spielen, weil der Psalm 32 mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Folgepsalm zum Psalm 51 ist und bei dem, der ist genau ein solcher historischer Psalm, sodass man ihn zeitlich ganz gut einordnen kann. Die Bedeutung für das Neue Testament: Es gibt jede Menge Zitate der Psalmen im Neuen Testament. Man sieht 110. Das ist sogar ein Drittel aller Zitate des Alten Testaments, sodass man sieht, dass es doch eine rege Bedeutung hatte, die Psalmen auch für das Neue Testament. Ist nicht verwunderlich, da viele Psalmen auch prophetische Bedeutung haben und dementsprechend natürlich dann auch aus dem Psalmen Zitate kommen. Immer mit oder häufig mit dem Hinweis, da wurde es erfüllt, was im Alten Bund prophezeit war und was in den Psalmen zu lesen war. Auch hier, wer weiteres sehen will, kann ja mal anhalten. Wo steht unser Psalm 32 im Kontext dieser Allgemeinbemerkung? Wie ich schon erwähnt habe, ist der Psalm von David, als dem Hauptautoren der Psalmen, und ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es ist ein Loblied für die Vergebung, die David in seinem Leben erfahren hat. Er ist mit Maskil überschrieben, hatte ich vorhin schon erwähnt. Es ist ein hebräisches Wort, das in den Überschriften der Psalmen ab und zu mal vorkommt und bedeutet eigentlich Unterweisung. Es ist ein bisschen verwunderlich, wenn er hier seine eigene Erfahrung darstellt, warum er da noch gleich den Begriff Unterweisung oder Lehre dazu gibt. Ich denke, es ist recht gut nachvollziehbar. Denn Menschen, die mit unserem Herrn etwas in ihrem Leben erfahren haben, etwas Wunderbares erfahren haben, die haben immer den Drang, das ist eigentlich ganz natürlich, dass sie diese Erfahrung auch wirklich weitergeben wollen. Und deshalb möchte er, der David, hier uns auch ein Lehrmuster geben für uns, für alle, dass anderen Gläubigen auch eine gute Hilfe sein kann, bei uns jetzt hier in dem Bereich mit Vergebung und den Folgen daraus, wie man da mit dem Leben umgehen kann, wie man die gleiche Erfahrung machen kann wie er selbst. Ja, Psalm mit historischem Bezug hatte ich schon erwähnt. Wer sich auch das mal anschauen kann, kann das gern mal nehmen. Wichtig ist jetzt für uns hier unten der Psalm 51. Nathan kommt zu David wegen seines Ehebruches. Warum sage ich das? Weil der Psalm 51 auch für den Kontext des Psalm 32 relevant ist. David nimmt seine Erfahrungen in seinem Leben mit Gott auf und vertont diese zur Ehre Gottes in einem Loblied. Nach der tiefen Buße, die er getan hat über eine seiner Sünden, hat er in seinem Leben in der Vergebung einen tiefen und inneren und gesegneten Frieden erlebt. Jetzt könnte man sicherlich bei seinem Leben verschiedene historische Ereignisse herausgreifen, die auch diesen Inhalt hatten, aber es gibt natürlich ein besonders prägendes und das ist der Ehebruch mit Bathseba. Und man kann das ja nicht anders sagen, der indirekte oder direkte Mord an dem Mann von der Bathseba, dem Uria. Und da diese Offenlegung der Schuld, die er erst nicht zugeben wollte, im Psalm 51 beschrieben ist, wie er das empfunden hat, und hier die Vergebung beschrieben wird, geht man davon aus, dass der Psalm 32 direkt zeitlich hinter dem Psalm 51 zu setzen ist. Man kann es auch ein bisschen unterlegen. Psalm 51 steht dann, diese historische Ergänzung, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Und dann sehen wir, ich nehme nur ganz kurze Teile, das Bitten und die Bitten und das Gebet des Davids im Psalm 51. Sei mir gnädig, gegen dich habe ich gesündigt, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und lass mich Fröhlichkeit und Freude wieder hören. Was hatte David getan? Das gehört ja jetzt zum historischen Kontext dazu. Man muss erstmal den Ausgangspunkt betrachten. Er hatte ja nun in der Tat alles, was man sich so eigentlich vorstellen konnte. Er hatte Gottes Gunst, Gottes Gegenwart, er hatte Frauen und Kinder. Er herrschte über das Königreich und besaß das unauflösliche Versprechen einer ewigen Dynastie, dass also die Könige aus seinem Geschlecht kommen würden. Und dann kam die Versuchung, vom Dach seines Hauses sah er eine schöne Frau, die badete. Und der konnte der David offenkundig nicht widerstehen, obwohl er wusste, dass Bathseba, er hatte sich erkundigt, die Frau eines seiner Elitesoldaten war. Er nötigte, ließ sich rufen und beging Ehebruch. Tja, Bathseba wurde schwanger und damit wurde das Ergebnis nun offenkundig und anstatt die Sünde zu bekennen, was er sicherlich auch gewusst hat, wusste, dass das der richtige Weg gewesen wäre, versuchte er diese zu vertuschen. Zunächst rief er den Uria ja sogar vom Feld, vom Kampf zurück gegen die Ammoniter und wollte so, dass er mit seiner Frau zusammenging. Aber aus wirklich einem sehr netten, anständigen Verhalten heraus wollte er, während andere kämpften, nicht er den Freuden des Ehelebens nachgehen. Und dementsprechend ging der Plan des Davids nicht auf. Er konnte also nicht dem Uria sagen, er sei der Vater des Kindes. Und als er dann keinen Ausweg gesehen hat, endete es darin, dass er den Uria ja in den sicheren Tod im Kampf mit den Ammonitern schickte. Er hatte also dem Heerführer direkt befohlen, sogar einen taktischen Fehler zu vollziehen, die Flanken zu entblößen, sodass dann diejenigen, die davor gestoßen waren, ganz sicher Opfer der Ammoniter wurden. Das hat er dann sogar diesem gegenüber, war ja ein strategischer Fehler, sanktioniert, dass er also keine negativen Folgen daraus tragen müsste. Aber das auch noch nicht alles. Nachdem heiratete er dann Bathseba, als sie dann Witwe war. Und dann stand er sogar noch da, als ob er sich um die Witwe kümmerte, die ja dann eigentlich mittellos dagestanden hätte. Man kennt ja die Versorgung zu diesen Zeiten, die sehr schwierig war für Witwen. Er stand also auch noch gut da und meinte dann, seine Schuld wirklich vertuscht haben zu können. Ja, hier nochmal ein Überblick über die Maskilpsalmen, hatten wir eben schon gesehen, und der Psalm 32 ist der erste von allen. Ja, liebe Geschwister, schauen wir uns den Psalm 32 jetzt an. Ich lese ihn erstmal und über die verschiedenen Einstellungen. Hier könnt ihr in der Regel auch den gerade durchgenommenen Text auch mit betrachten. Von David ein Maskil. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerfluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll der Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jauchzt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Ja, ich möchte noch beten, Herr. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort, dass es uns eines wirklich Fußes Leuchte sein kann. Möchte ich bitten, Herr, dass du uns auf diesem auch ungewöhnlichen Weg wirklich mit deinem Wort ansprichst, uns die Herzen aufschließt, uns ja befestigst, bewahrst und auferbaust. Hab Dank dafür. Amen. Ja, ich denke, es wird gleich deutlich, dass das ein in der Tat besondere Erfahrung von David war und man merkt, wie lebendig und wie ihn das mitgenommen hat. Und das ist ja nun tatsächlich auch mehr als gut so. Und grundsätzlich ist es sicherlich auch sehr erstaunlich, wenn man das im Zusammenhang mit dem Psalm 51 sieht, dass der König solche Dinge wirklich, oder den Mut hat, solche Dinge wirklich in einem Psalm zu packen, das öffentlich auch noch zu besingen, welche Erfahrungen er gemacht hat, wo er ja doch auch ein ganzes Stück weit bloßgestellt wird. Aber umso mehr kann er in der Freude der Vergebung dann auch unserem Psalm hier entsprechend dichten und singen. Ja, auch unser Psalm hat eine Struktur, die wollen wir uns zunächst einmal anschauen. Er besteht letztendlich aus drei Teilen, das seht ihr hier, den Abschnitt 1, die Verse 1 bis 5. Und das Interessante ist, dass man die alle überschreiben kann mit einer sehr, sehr positiven Überschrift. Abschnitt 1, die Glückseligkeit der zugerechneten Gerechtigkeit. Abschnitt 2, die Glückseligkeit, in Gott einen Bergungsort zu haben. Und Abschnitt 3, die Glückseligkeit der Leitung und Bewahrung in Gott, die Verse 8 bis 11. Auch hier schon sehr interessant und deshalb habe ich das auch so überschrieben. Etwas, was uns, denke ich, in dem Psalm sehr positiv ergreifen darf. Es sind wirklich Dinge, die alle ja eine Freude und eine Zuversicht im Herrn ausdrücken. Alle drei Abschnitte. Deshalb überall mit der Glückseligkeit überschrieben. In dem ersten Abschnitt, glücklich der Mensch, sehen wir hier schon. Im zweiten Abschnitt, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Und im dritten Abschnitt, freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle, die ihr vom Herzen aufrichtigen. Und ich denke, das ist etwas, was mir immer sehr wichtig ist, auch in der Weitergabe. Ich hoffe, dass ihr das so nachvollziehen könnt, auch in eurem Leben, dass der Glaube durchgängig etwas Positives und Freimachendes ist. Klar ist es so, dass wir in unserem Leben sicherlich auch Dinge erfahren werden, die uns ja an oder die uns Probleme machen. Denken wir da an Leid, an Krankheit, an enttäuschte Hoffnungen, vielleicht Ungerechtigkeiten. Aber nichtsdestotrotz ist der Glaube etwas, an dem wir uns gut festhalten können, der etwas sehr Freudiges ist. Und der David hat genau das hier so erlebt. Er spricht hier von jemandem, der in Gott wirklich glückselig ist, der ein erfülltes, ein freudiges Leben hat. Und ich denke, er durfte das bei allen Schwierigkeiten, die er genauso erfahren hat, auch in Gänze wirklich so erfahren. Und das soll uns auf jeden Fall schon mal jetzt Mut machen und motivieren. Ja, schauen wir uns den ersten Abschnitt an. Auch der ist nochmal zweigeteilt. Die Glückseligkeit der zugerechneten Gerechtigkeit. Wir sehen im ersten Abschnitt die unvorstellbare Freude, die David aus der Vergebung erfährt. Und dann erst, nachdem er ja das quasi aus ihm heraussprudelt, kommt dann die Verse 3 bis 5, wo er die Historie zeigt, wie es eigentlich dazu gekommen ist und wie es ihm ergangen ist, solange er eben seine Schuld nicht bekannt hatte. Sehen wir, wie wirklich lebendig er hier das schildert. Und wir können das, glaube ich, schon nachvollziehen. Denn wem die Last seiner Sünde wirklich genommen ist, derjenige, der im Geiste und aus der Zusage der Schrift darauf vertraut, dass alles, was an schlimmen Taten und Gedanken vorhanden ist, wirklich vergeben ist. Welche Freude ist das? Kennt ihr das noch? Wertschätzt ihr das auch in eurem Leben? Ihr wisst ja, ich bin Banker, und da gibt es auch Schuldbriefe. Wenn ihr mal ein Haus finanziert habt, dann kennt ihr das auch. Da kann es auch einen entsprechenden Grundschuldbrief geben. Und es ist schon eine besondere Sache dann, wenn man wirklich die letzte Rate bezahlt hat, das ist leider bei Bankern mal so, ne? Und der Schuldbrief ist zerrissen. Und ist es nicht wunderbar, dass der Schuldbrief unseres Lebens wirklich zerrissen ist? Im Urtext bedeutet vergeben hier so viel wie aufheben, wegnehmen. Im Sinne von einer Last aufheben oder eine Barriere wird beseitigt. Und ich denke, es wird schon in den ersten Versen deutlich, welche Lasten können Sünden nach sich ziehen. Wenn sie unbekannt, wenn sie verborgen sind, teilweise jahrzehntelange Beklemmungen. Ein ganzes Leben vielleicht nicht bekannt. Wir haben das, weil es gerade so zentral ist, schon öfters auch im Teamkreis und in der Jungschar besprochen. Und manchmal haben dann die Jugendlichen, die Teens, wirklich den Mut, das, was wir da immer vermitteln, auch wirklich anzuwenden. Und dann auch noch den zusätzlichen Mut, wenn sie es angewendet haben, bezüglich der Vergebung, es uns auch noch zu erzählen. Und so hatte dann auch eine junge Dame dann den Mut, wirklich zu erzählen, dass sie ihre Mutter angelogen hatte. Ging wohl um irgendeine Sache, dass sie etwas gegessen hatte, was unerlaubt war und dass sie dann gelogen hatte, dass sie das nicht getan hätte. Und dass sie sich genau auf das berufen hatte, was wir dort an Schuldvergebung wirklich besprochen hatte. Und die Mutter hatte die Weisheit, dann auch wirklich das mit allem Wohlwollen, ihr Geständnis wirklich aufzunehmen und ihr dann auch zu vergeben. Und die strahlenden Augen, wie sie das dann im Teenkreis dann auch erzählen konnte, das zeigt auch diese Erfahrung, die auch hier David gemacht hat. Wie befreiend und wie wunderbar ist es, wenn wir wissen, dass Gott uns vergeben hat. Und das Menschen vergeben, dass also die Beziehung zu Gott wie auch zu Menschen dann wieder gereinigt ist. Ja, wir finden hier den Begriff Übertretung, glücklich dem, der Übertretung vergeben ist. Was ist damit eigentlich gemeint? Dort steht das Wort Pescha, Treuebruch, Frevel oder Vergehen und es ist der Überbegriff für ein gerichtlich zu ahnendes Verbrechen gegen Sachen oder Personen. Es ist also letztendlich eine Rebellion, eine Gesetzesübertretung. Und vom Wort her, habe ich mir angelesen, schwingt immer auch eine Schmähung Jahwes mit, also auch eine Schuld gegenüber Gott. Und Schuld hat immer diese zwei Bezugspunkte, nämlich einmal, dass man Gott untreu ist und wenn sie unter Menschen dann eine Wirkung hat, dann dass man auch Menschen untreu ist und schuldig wird. Und welcher Mensch findet sich hier nicht wieder? Was hast du vielleicht im Leben Gott und Menschen versprochen und hast es nicht gehalten? Wie das Volk Israel am Sinai, das kennen wir. Alles, was du uns geboten hast, wollen wir tun. Warst du treuer Gott gegenüber? Treu auch gegen Menschen? Deinem Ehepartner auch in Gedanken? Wo hast du dich bereichert, vielleicht auf Kosten anderer? In der Steuererklärung? Wo hast du gegen Gott auch rebelliert in deinem Leben gegen seinen Willen für dich, weil du begierig warst und glaubtest, zu kurz zu kommen?
Hast du auch die Geduld, schwere Wege mit Christus zu gehen und zu vertrauen, dass seine Wege, sein Gehorsam, dass Gehorsam gegen seinen Weg das Beste für dich ist? Ich denke, jeder findet einen Sachverhalt in seinem Leben, so wie David ja hier auch. Aber wie es für David eine Hoffnung gibt und gab, so gibt es auch eine Hoffnung für dich und mich. Der Sünde Sold ist der Tod, lesen wir im Römer 6,23. Der Übertretung Folge ist die ewige Trennung von Gott, das bedeutet das. Aber, und das ist ein ganz wichtiges Aber und ein so wunderbares Aber, Gott will nicht den Tod des Sünders. Hesekiel 33, Vers 11. Und er hat Gefallen an Barmherzigkeit, Matthäus 12, Vers 7. Und deshalb hat er einen Weg gefunden, beides, seinen berechtigten Anspruch an die Reinheit seines Geschöpfes, also auch an uns, und seine Barmherzigkeit widerspruchslos miteinander zu versöhnen. Der Schöpfer selbst wurde Mensch, war in allem uns gleich, in allem versucht wie wir, aber ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15. Er war treu. Er tat nichts aus Ruhmsucht, nichts aus Eigensucht oder Eigenwohl. Er war der Mensch, wie Gott ihn in der Schöpfung vor Augen hatte. Ihm, seinem Vater, in allem gehorsam, sanftmütig und von Herzen demütig, wie wir in Matthäus 11 lesen, voller Liebe und Geduld. An ihm hatte sein Vater echtes Wohlgefallen. Und dann kommt das, was Luther als den fröhlichen Wechsel schreibt. Er hat dieses Wohlgefallen des Vaters uns zu eigen gemacht, uns geschenkt und hat dafür unser Versagen ganz auf sich genommen und dafür bezahlt. Und dieser fröhliche Wechsel, der liegt darin, dass Christus für uns zur Sünde gemacht worden ist, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes erhalten. 2. Korinther 5, Vers 1. Was für eine erstaunliche Gnade und Liebe, oder? Nicht nur die Folge der Sünde ist getragen, Gott rechnet uns sogar das Leben seines Sohnes als gerechtes Leben zu. Spurgeon schreibt zu diesem Psalm: Es kostete den Heiland blutigen Schweiß, unsere Lasten zu tragen. Und es kostete ihn sein menschliches Leben, die Lasten vollständig hinwegzunehmen. Der Begriff, der hier ja für Vergebung steht, die Lasten vollständig hinwegzunehmen. Er hat die Strafen für alle Menschen bezahlt. 1. Johannes 2,2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Für das Vergeben steht hier Mascha. Im Sinne von tragen, Sünde und Schuld sind wie eine Last zu tragen. Und er hat sie für uns weggetragen. Er hat sie bezahlt und vergeben. Und Gott kann uns Gnade erweisen, weil Christus den Ansprüchen der Gerechtigkeit völlige Genüge getan hat. Das tat er doppelt. Er entsprach dem Willen des Vaters an ein gerechtes Leben und hat die gerechte Strafe für unsere Sünde auf sich genommen, und zwar vollends. Es geschieht nicht oft, dass ein Beistand oder ein Anwalt für die Sünden seines Klienten bezahlt. Jesus hat sie bezahlt, indem er sich selbst geopfert hat. Jetzt kann man natürlich fragen, wie konnte David das eigentlich wissen? Kannte er das alles schon? Sünde bedecken, wie das noch im Vers 1 steht. David nimmt seinen Kenntnisstand auf und wendet hier ein Bild an, das er schon kannte, das der Bundeslade und des Gnadenthrons. Die Bundeslade stand im Tempel im Allerheiligsten, dem Wohnort Gottes im engeren Sinne. Sie war ein Kasten aus Holz mit reinem Gold überzogen und üppig verziert. Wichtiger, und da kommen wir dann zur Bedeutung, der Inhalt und der sogenannte Gnadenthron. Die Bundeslade beinhaltete neben dem Stab Aarons und dem Manna auch die beiden steinernen Tafeln mit den 10 Geboten, die Zeichen des Bundesgottes mit dem Volk Israel. Und damit symbolisierten sie auch den Kernanspruch Jahwes an sein Volk. Der Deckel der Bundeslade wurde auch Versöhnungsdeckel genannt. Auf ihm waren 2 goldene Figuren angebracht, die Cherubine, und diese symbolisieren in der Bibel immer die Anwesenheit Gottes. Der Deckel der Lade, auch Sühneplatte oder Gnadenstuhl genannt, entspricht im Alten Testament dem Wort für Sühnung als Synonym. Und einmal im Jahr am Yom Kippur bestrich der Hohepriester diesen Deckel mit dem Blut eines Opfertieres. Und damit versöhnte der Hohepriester einmal jährlich das Volk mit Gott und erwirkte die Begnadigung des Sünders. Deshalb Gnadenthron. Die Platte bedeckte den Anspruch Gottes, in Form des Gesetzes dargelegt, an jeden Menschen, und das Blut des Opfertiers stand zwischen dem heiligen Gott und dem gebrochenen Gesetz. Auf Grundlage dieses Opfers konnte Gott begnadigen, auch wenn es ein Zudecken, wie wir es hier ja auch lesen, und nicht ein Bezahlen war. Den Preis bezahlt hat unser Heiland. Denn wir lesen in Hebräer 10, Vers 4, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Bezahlt hat unser Herr. David vertraute darauf, dass Gott Sünden vergeben kann und dies auch tut. Nathan hatte ihm nach seinem Bekenntnis direkt die Vergebung zugesagt. 2. Samuel 12, Vers 13. Ob er genau wusste, wie sein und unser Gott diese Vergebung bewerkstelligen würde, ist nicht klar. Er wusste, dass Sünde Trennung von Gott bedeutete. Er wusste, dass Sünde gesühnt werden musste. Er kannte die fürchterliche Geschichte von Achan. Er wusste auch, dass bestimmte Schuldverfehlungen und unbewusste versehentlich begangene Übertretung durch stellvertretendes Opferblut gesühnt werden konnte und sollte. Seine Sünde aber war nicht unbewusst. Sie war strategisch begangen und ein Kapitalverbrechen, letztlich Mord. David konnte ahnen, dass fremdes Blut fließen musste. Wie das aber vonstatten ging, konnte er, denke ich, nicht ganz wissen. Denn zum Beispiel waren die Schriften des Jesaja noch gar nicht geschrieben, wo der leidende Gottesknecht, der für die Sünden aller Menschen stirbt, dann dargestellt wird. Die Vorstellung des Alten Testaments von Sühnung war gegebenenfalls nur die reine Bedeckung der Schuld. Umso verständlicher ist seine Freude und seine Erleichterung, Gnade in Gottes Augen zu finden. Beachten wir auch, was David gerade nicht sagt. Er sagt nicht: Ich danke dir, Gott, weil du mir vergeben hast, weil ich die nächsten 3 Jahre keine Schuld mehr begehen werde. Er sagt auch nicht: Ich danke dir, dass du mir vergeben hast, wenn ich dir jetzt ein Haus baue oder etwas anderes für dich tue. Er sagt auch nicht: Ich danke dir, dass du mir vergeben hast, weil die guten Taten meiner Vorfahren für mich noch wirksam werden und für mich eine Sühnung bewirken. All das sagt er nicht, sondern er bleibt dabei, dass Gott vergeben hat, ohne einen Grund in sich selbst zu sehen oder einen anderen Grund. Und er erkennt, dass es reine Gnade ist, die Gott ihm zuteil werden lässt. David hatte seine Schuld bekannt und unser Herr, Gott, hat sie ihm vergeben, ohne Vorleistung und ohne Gegenleistung. David hatte nichts mehr beschönigt, sondern glasklar bekannt, schuldig zu sein. Kein Aber. Auch nicht die Umstände oder die schöne Frau: Du hast mich so gemacht. Das hätte doch jeder so gemacht. Drücke doch mal ein Auge zu. Nein, er kommt dazu: Ich habe gesündigt. Und die Tatsache, dass Gott ihm ohne Gegenleistung vergeben hat, nutzte Paulus sogar im Römerbrief, der ja im besonderen Maße die Gerechtsprechung des Sünders aus Glauben darstellt, dass er dieses Beispiel ganz bewusst in Römer 4, Vers 6 und 8 bis 8 anführt. Ich zitiere dann, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Vers 2 wiederholt die Freude Davids mit anderen Worten und ergänzt eine Voraussetzung. Hier verwendet David eine andere Formulierung, die ein anderes Bild nahelegt. Der Gläubige sündigt, leider aber seine Sünde wird ihm nicht angerechnet. Sie wird nicht seinem Konto belastet. So ist man wirklich glücklich dran, wenn man einen Bürgen hat, der alle Schulden bezahlt. Da freut sich doch schon wieder mein Bankerherz, ihr könnt es euch vorstellen, alle Schulden sind bezahlt. Das Konto ist ausgeglichen und es bleibt ausgeglichen für das ganze Leben. Und das ist schon ein Wahnsinn, oder, ihr Lieben? Er hat die Schuld meines ganzen Wesens getragen und ausgeglichen. Verstehen wir jetzt unseren David mit seinen Aussagen? Ist es nicht ganz normal, dass ein solcher Mensch wirklich, der so begnadigt worden ist, den Heiland vom ganzen Wesen auch lieben wird und in dieser Freude, wie er es ausdrückt, glücklich der, dem Vergebung widerfahren ist, glücklich dem der Herr die Schuld nicht zurechnet? Schließt es nicht unsere Herzen, auch dein Herz auf, sich ihm ganz wirklich zu öffnen, seinen Willen wirklich unter dem Willen dieses Herrn zu stellen? Ich will mir und uns allen Mut machen, wirklich dieses Angebot unseres Herrn auch wirklich zu nutzen in der Anwendung, Herr. Egal, was dein Gewissen belastet, und das kann jahrzehntelang zurückliegen, was immer du auch angestellt hast in deinem Leben, wenn du aufrichtig bist, wie der David es wurde, will unser Herr dir vergeben. Das ist eine feste Zusage, auf die wir absolut bauen können. Komme zu ihm im Gebet oder sprich mit jemand anderem darüber. Glaube mir, ihn kann nichts abschrecken. Er kennt unser Leben, er kennt unser Herz, er kennt mein Herz und er kennt die Abgründe bei dir und bei mir auch. Du kannst ihm da nichts vorspielen. Er aber will dir vergeben. Lass dich auch nicht davon abschrecken, was häufig bei älteren Gläubigen dann so sein könnte, dass du denkst, nach 30 Jahren oder nach 40 oder 50 Jahren im Glauben, das darf mir nicht mehr passieren, was mir passiert ist. Das stimmt nicht. Es entspricht nicht, leider nicht unserem Wesen, auch wenn wir sicherlich in manchen Punkten Veränderungen erfahren. Aber es ist immer noch vieles, vieles auch in unserem Leben möglich, an negativen Dingen. Wir dürfen uns daran freuen, dass er, wenn wir es bekennen, treu und gerecht ist und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Und wie bei dem David wird Friede mit Gott dein Lohn sein. Ist es nicht toll? Eine Bedingung wird hier allerdings schon angesprochen, wenn wir das hier betrachten im Vers 2, in dessen Geist kein Trug ist. Er schaut dein Herz an und schaut, ob das wirklich ein echtes Bekenntnis ist und ob es nicht nur ein Dahergerede ist, weil es alle tun. Oder weil du irgendwo ein Stück weit Angst vor den Folgen hast, es aber gar nicht wirklich aufrichtig meinst. Da geht es nicht um Kalkulieren. Es könnte ja was dran sein und dann sage ich mal etwas. Sondern es geht darum, dass die Sünde wirklich zu einem inneren Zerbruch geführt hat und du dich unter diesen wunderbaren Herrn und Gott wirklich neigst. Wenn du das aber tust, so wird er dir ganz sicher vergeben. Und du wirst die gleiche Freude erfahren wie David. In den Versen 3 und 5 folgt Davids persönliches Bekenntnis und Erfahrung, die dieser wunderbaren Vergebung vorausgegangen war. Nach dem Ehebruch mit Bathseba weigerte er sich standhaft, seine Sünde zu bekennen. Er hatte alles versucht, seine Sünde zu vertuschen, unter den Teppich zu kehren. Der Ursprungssünde folgten viele weitere, wie eine Spirale nach unten, bis hin zum Mord und zur Heuchelei, der Witwe Absicherung zu geben. Was sollen wir hierzu sagen? Unbekannte Sünde und Unbußfertigkeit zieht solch eine Lawine von Folgesünden nach sich. Es wird alles noch schlimmer. Wie der notorische Lügner, der zuletzt gar nicht mehr weiß, wie die ursprüngliche Lüge lautete und sich immer mehr in Widersprüche verstrickt. Wie kann Sünde Menschen entstellen, obwohl sie den Heiland kennen und viele Erfahrungen mit ihm gemacht haben? Wie reagiert unser Herr und Gott auf dieses Tun seines gesalbten Königs? David beschreibt das hier in den Versen und auch im Psalm 51. Meine Gebeine zerfielen durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand und verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Gott greift als erstes nicht per aktivem Gericht ein, was ohne Zweifel auch gerecht gewesen wäre, sondern als erstes entzieht er David seinen besonderen Segen, die lebendige Beziehung, aus der unsere Seelen Freude und Friede und Gewissheit seiner Liebe haben. Sie war gestört und funktionierte nicht mehr. Nicht im Sinne, dass seine Seligkeit da oder sein Heil in Frage gestellt wurde, aber einfach die lebendige Beziehung. David wurde in seiner Seele betrübt, traurig. Immer wieder flackerte die unbekannte Sünde auf und immer wieder musste er das zum Schweigen bringen, wenn seine Gedanken zu seiner Sünde zurückkehrten. Wo war die Erquickung und die Freude am Herrn? Sein Herz wurde durch die Schriften nicht mehr angesprochen und er konnte Jahwe nicht mehr bestaunen in seiner Güte, meinetwegen Abraham gegenüber. Und die Erstaunlichkeit der Führung eines Josefs erwärmte nicht mehr sein Herz. Er merkte, dass die Hand Jahwes auf ihm lastete, um ihm nichts mehr gelingen wollte und sein Leben aus den Fugen geriet. Kennst du das, lieber Bruder, lieber Mensch? Hältst du vielleicht auch stolz an deinen Wegen fest? Hast du vielleicht verlernt, dich unter den Heilern zu demütigen, Sünde auch in Gedanken zu verurteilen? Beschönigst du deinen Lebenswandel und dein Wesen? Haben wir es verlernt, uns vor Gott und Menschen zu entschuldigen? Und finden 100 Ausreden? Es ist hier Gnade unseres Herrn, dass er David hier so leiden lässt, damit er zum Bekenntnis kommt. Und es ist schon unvorstellbar, nach einem Jahr dieser Unbußfertigkeit kam David endlich dazu, die drei Worte auszusprechen. Ich habe gesündigt. Und so zieht unser Heiland wirklich nach jeder Sünde an uns, damit jede Seele, auch eine noch so verirrte, doch zu ihm zurückkehrt, beziehungsweise wieder zurechtkommt. Er wird das Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden. Philipper 1, Vers 6. Und so beendet David das Eva-Prinzip. Das Prinzip von Entschuldigen, Vertuschen und Abmildern und nennt seine Sünde beim Namen. Ich habe gesündigt. Es ist meine Schuld. Ich habe versagt, vergib mir. Augenblicklich vergibt unser Herr. So lesen wir es in 2. Samuel 12. Und die Steine fallen von seiner Seele. Was haben wir für einen gnädigen, barmherzigen Gott, der Mitleid mit unserer Schwachheit hat und gefallen hat an Gnade. Micha 7, Vers 18.
Ja, liebe Geschwister, lasst uns zum zweiten Abschnitt kommen, des Psalm 32, den wir überschrieben haben, die Glückseligkeit in Gott einen Bergungsort zu haben. Ich lese kurz, Vers 6. Deshalb soll jeder fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ja, lasst uns zunächst den Zusammenhang klären. Warum setzt jetzt David diesen Abschnitt, der Heilige Geist, diesen Abschnitt jetzt hier an und verbindet ihn ja noch mit einer Kausalkonjunktion, mit deshalb. Ich habe es deshalb extra mal unterlegt. Das hat natürlich damit zu tun, dass es auch hier noch in gewisser Weise um Schuldvergebung geht, aber es geht einen doch nicht unwesentlichen Gedanken weiter. Eine Überlegung ist da vielleicht hilfreich. Die Erkenntnis der Vergebung durch Gott und die Freude an und aus der Verbindung zu diesem liebenden Gott bewirkt, dass der Aufrichtige, der ohne Leistung Begnadete, im Herzen wirklich berührt ist. Sein ganzes Wesen auch für Jahwe öffnet und nach Gott und Gemeinschaft mit ihm Verlangen haben wird. Und zwar dauerhaft und im Vertrauen an ihn wenden wird. Es entsteht eine echte Lebensbeziehung, eine Vertrauensbeziehung, ein Vertrauen in die Güte der Wege Gottes. Vielleicht ist es der Gedanke aus Römer 8, 31 und 32, der das am besten nochmal erläutern kann. Ich lese das mal. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Oder wer kann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Es geht also um mehr. Über die Vergebung hinaus ist eine Lebensbeziehung entstanden, aus der eine Vertrauensbasis rauswächst. Wer diesen Gott erkannt hat, dem so vergeben ist, dessen Herz werden wirklich von ihm angezogen. Und er kann auf die Liebe Gottes zu ihm vertrauen. Jesus ist nicht nur Vergeber, sondern Freund und Bergungsort in allen Dingen des Lebens. In diesem Vertrauen wird die große Wasserflut den auf Gott Vertrauenden nicht erreichen. Und das kann wiederum eine mehrfache Bedeutung haben. Das Wort, das hier für diese Flut steht, für die große Wasserflut kann Trinkwasser, Regenwasser, Meerwasser sein, aber auch für die Urflut steht dieses Wort, 1. Mose 1. Und wir sehen, wenn man hier das im Zusammenhang betrachtet, dass hier dieses Wasser als eine Bedrohung beschrieben wird, als eine Gefahr, darin zu ertrinken, also für eine echte Lebensbedrohung, für eine echte Lebensbedrohung gebraucht wird. Wir wissen, dass Gott große Wasser als Gerichte verwendet. Die Sintflut richtet mit Ausnahme von Noah und seiner Familie eine ganze Menschheit, die völlig verdorben war. Zweites Beispiel: in der Taufe und im Untertauchen unter Wasser bezeugt jeder an Christus Glaubende, dass er den Tod verdient hat durch sein Wesen und durch seine Schuld. Auch hier wieder Wasser quasi als Bedrohung. Ist es nicht toll, und das ist ja die Aussage des Verses, dass die Wasser des Gerichts uns nicht erreichen werden, weil er und sein Werk es verhindern? Aber wie gesagt, es geht ein Stück weiter. Eine zweite symbolische Bedeutung ist meines Erachtens genauso korrekt und noch mehr ermutigend. Und passt auch in den gesamten Kontext des Psalms. Das ist dann schon ein Stück weit eine allegorische Auslegung. In unserem Leben wird es große Fluten geben. Wogen, die uns bewegen und durchschütteln. Krisen allgemein, persönliche Krisen, enttäuschte Hoffnungen und Wünsche. Vielleicht Krankheiten, die uns ganz bestimmt schon pieksen können. Und manche sogar extrem belasten. Vielleicht auch Beziehungsschwierigkeiten über Jahre hinweg. Es ist uns grundsätzlich nicht gesagt, dass wir körperlich unversehrt bleiben. Aber er selbst ist in unserer Not. Er ist nahe. Er tröstet und wendet den Blick auf ihn hin. Seine Gnade und seine Treue ist wirklich auf uns. Diese realen Schwierigkeiten werden nicht zu groß werden. Das sagt dieser Abschnitt. So wie wir es auch im 1. Korintherbrief lesen,
Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr es ertragen könnt. Die großen Wasser werden uns nicht erreichen. Er ist unser Bergungsort. Er ist unsere Zuversicht. Wir sehen in Vers 6 noch eine Einschränkung. Zur Zeit, da du zu finden bist. Die Aussage ist, denke ich, auch sehr deutlich. Und sie passt ganz sicher manchen Menschen nicht. Um mit dem Schöpfer und Heiland in Beziehung zu kommen, gibt es eine festgesetzte, von Gott festgesetzte Zeit. Und zwar zweifach. Das bezieht sich auf das individuelle Leben und die Möglichkeiten des Menschen, in eine Beziehung mit Jesus zu kommen. Denken wir hier nur an die Aussage in Hiob 33, Verse 28 und 29. Er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen. Siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann, um seine Seele vor der Grube zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde. Zwei- bis dreimal, spricht die Bibel, wird Gott insbesondere ins Leben eines Menschen eingreifen. Und dann gilt es, diese Gelegenheit auch zu nutzen. Und natürlich ist es auch eine begrenzte Zeit des Heils hier auf dieser, oder für die gesamte Menschheitsgeschichte. Wir befinden uns im Moment in der Gnadenzeit. Der Zeit, da noch Bekehrungen möglich sind, in der Sünder noch ihre Lebensschuld bekennen können und eine Lebensentscheidung treffen können. Momentan gilt eben noch, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Und momentan gilt noch, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber wir wissen, dass unser Herr auch als der Richter kommen wird und wer seine Schuld nicht bekannt hat, wer sein Gewand nicht gewaschen hat im Blut des Lammes, der wird leider in der Ewigkeit verloren gehen. Lasst mich Spurgeon noch einmal zitieren. Lieber Leser, lieber Hörer, verpasse nicht die jetzige günstige Zeit. Lass den Tag des Heils nicht ungenutzt verstreichen. Schieb es nicht auf die lange Bank. Sonst schließt der Herr die Tür zu. Und dann ist alles Anklopfen umsonst. Und ganz im Sinne dieses Abschnitts will ich ergänzen, du verpasst nicht nur dein ewiges Heil, was schon fürchterlich ist, was kann es Schlimmeres geben. Du verpasst auch eine Beziehung zu deinem lebendigen und gnädigen und eigentlich um dich besorgten Schöpfer. Und du verpasst das Beste dieses Lebens. Und deshalb umfasst dieses Bergungsort mehr als nur die Vergebung, sondern die gesamte Lebensbeziehung zu Jesus. Er ist unsere Hilfe im Bedrängnis. Dort behütest du mich und du umgibst mich mit Rettungsjubel. Darby hat es auch wunderbar ausgedrückt, ich will ihn nochmal zitieren. In allen Umständen kann die Seele, die seine Güte kennt, die ihn kennt, mit Gott rechnen. Gott selbst, in dieser Weise erkannt, ist ihr Bergungsort. Am Ende dieser Beziehung, dieser Lebensbeziehung, wird Rettungsjubel ihr Teil sein. Ist das nicht sehr tröstlich? Er achtet auf uns in Barmherzigkeit und leitet uns. Wir schauen auf ihn und seine Liebe, sein Wesen, beten vertrauend jeden Tag um Einsicht und Weisheit. Und er wird unser Wesen verändern, uns Einsicht geben in die richtigen Wege unseres Lebens, was dran ist. Und in allen Lagen wird er besorgt und um uns sein. 1. Petrus 5, Vers 7. Ja, kommen wir zum dritten und letzten Abschnitt des Psalms, die Verse 8 bis 11. Überschrieben haben wir sie mit die Glückseligkeit der Leitung und Bewahrung in Gott, in Christus. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten. Mein Auge ist über dir. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, und jubelt, alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Ja, Geschwister, es ist die Frage, ob die Verse 8 und 9 die Worte Davids oder die des Herrn sind. Wenn wir sie als Aussprüche von David ansehen, erinnern sie uns daran, dass die natürliche Reaktion auf die eigene Vergebung, die eigene Rettung die ist, einen anderen helfen zu wollen. Ebenfalls zu erleben, was man selbst erfahren hat. Und anderen besonders in Not beizustehen. Neigen wir zu der anderen Auffassung, dass es die Worte unseres Herrn sind, dann ist es die Antwort des Herrn auf Davids Anbetung. Er verheißt Leitung und erteilt ihm auch eine Belehrung über die Notwendigkeit beständiger Hingabe. Der Vater ist es, der für den zurückgekehrten Sünder ein Fest bereitet. Er bietet Lenkung und Führung für einen weiteren Weg mit ihm und persönlichen Rat für alle Entscheidungen des Lebens. Ich neige eher dazu, dass hier die Antwort des Herrn zu sehen auf Davids Anbetung. Vielleicht hat David hier als Kompromiss beider Ansätze hier seine eigene Erfahrung mit seinem Herrn aufgeschrieben. Es soll im Leben eines Gläubigen nicht allein um die Vergebung der Sünden gehen. Natürlich ist das für das Heil entscheidend und für den Schächerer am Kreuz ausreichend. Und für diesen war es ja gar nicht mehr möglich. Und wir werden diesen begnadigten Sünder in der Ewigkeit sehen und kennenlernen. Für den Schächerer war es also gar nicht möglich, noch etwas zu tun. Wenn wir aber nach unserer Bekehrung unser Leben noch gestalten können, so wäre es doch erstaunlich, den Retter unserer Seelen außen vor zu lassen, oder? Rette mich, aber sonst hast du mir in meiner Lebensführung nicht reinzureden? Ich habe kürzlich einen Bericht in der Zeitung gelesen von jemandem, der eine Krebserkrankung überstanden hatte. Er war über sein zweites Leben den Betreuern und Ärzten im Klinikum so dankbar, dass er ein Straßenfest für sie veranstaltet hat, um sich wirklich ganz hin im Besonderen bei ihnen zu bedanken. Er hat dann eine Tombola zu ihren Gunsten veranstaltet. Und wir sehen, wie dankbar er seinen Helfern war. Und wie viel mehr sollte unsere Dankbarkeit eigentlich aussehen und unsere Hingabe und Liebe zu einem Gott, der so gnädig ist. Wir haben das Leben unserem Herrn zu verdanken. Und da wäre es doch erstaunlich, diesen Retter links liegen zu lassen und zu ignorieren in unserer Lebensführung. Glaubt ihr nicht, dass der in Anführungszeichen verlorene Sohn nach seiner Rückkehr auf die Worte des Vaters, des liebenden Vaters, nicht ganz anders hört als vor seinem Fall, dass er jetzt mit ganz anderem Respekt ihm gegenüber sein Leben gestaltet und den hoch ehren wird? Das nimmt hier unser Psalm jetzt auch auf. Und der Herr sagt dem David und auch uns, wie er uns führen will. Darum geht es im letzten Abschnitt. Wie gestalten wir das geistliche Lernen auf unserem Weg mit dem Heiland, unter seiner Leitung und in Gemeinschaft mit ihm? Wie unterweist denn unser Heiland? Wie macht ihr das ganz praktisch? Nun, ich denke, uns allen fällt sofort ein sein Wort, die Bibel. So wie es in 2. Timotheus 3, 16 und 17 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Und in der Tat bin ich auch der Überzeugung, dass es keine Lebensfrage gibt, die in der Bibel nicht beantwortet wird. Wenn vielleicht auch nicht direkt und in den Worten der heutigen Zeit, aber doch in Prinzipien und grundlegenden Vorgehensweisen. Und das umfasst in der Tat alle Lebensbereiche. Ich habe kurz zwei Lebensbereiche mit herausgenommen. Wonach soll mein Streben ausgerichtet sein? Das grundsätzliche Streben in meinem Leben. Was soll mein Lebensinhalt sein? Kennen wir nicht Matthäus 6, Vers 35 und 36? Gibt sicherlich viele ähnlich gelagerte Stellen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, Kleidung, Essen und Versorgung ist gemeint, wird euch hinzugefügt werden. Seht ihr die Wegweisung unseres Herrn? Worauf ist dein Leben ausgerichtet? Welche Ziele hast du? Ein Leben im Konsum, Wohlstand, maximale eigene Bedürfnisbefriedigung, was weiß ich, wie man es nennen will, my own great again. Unser Herr hat anders gelebt. Der Sohn des Menschen hatte keinen Platz, wo er sein Haupt hingelegt hat. Lassen wir uns von ihm leiten? Haben wir geistliche Ziele? Den Heiland noch vielen Menschen vermitteln? Seine Liebe den Müden und Beladenen vermitteln? Dir Zeit nehmen für im Leben Gestrauchelte? Priorisieren wir nicht sehr häufig unser Wohl? Und übersehen, dass unser Herr anders war? Und ein glückliches Leben wirklich in der Hingabe an ihn verheißt. Das so wichtige zwischenmenschliche Leben hat auch Anweisungen in der Schrift. Eine der wunderbarsten Stellen dazu ist Philipper 2. Ich lese ab Vers 2. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eigener Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Nichts aus Ruhmsucht tun, nichts aus Eigennutz, vielmehr den anderen höher achten als uns selbst. Also wir für andere leben und ihre Interessen, zumindest mit unseren Gleichgewichten. Es ist leicht, eine solche Ermahnung im Wort Gottes zu lesen. Die Praxis ist so viel schwerer. Den anderen höher zu achten, ist unserem Wesen doch außerordentlich fremd. Wir brauchen seine Hilfe und sein Vorbild. Und so bin ich überzeugt, dass wir in der Schrift wirklich für jede Lebenssituation gute Anweisungen haben. Und wenn wir tatsächlich für einen Bereich oder eine Frage nichts finden, so gibt es dann die Generalklausel, dass unser Herr und Heiland dort sehr weit ist und wir in Absprache und im Gebet mit ihm eine große Freiheit haben. Wie im ersten Korintherbrief steht, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und lasst euch unter keine Abhängigkeit bringen. David ist jetzt nicht naiv, wenn es um die Leitung in unserem Leben durch Jesus, durch Gott geht. Er weiß, wie schwer wir uns tun, weg vom Egoismus hin zu Christus. Er weiß, wie nah uns Selbstverwirklichung ist im Gegensatz zur Christusverwirklichung. Und er kennt auch unsere unterschiedlichen Charaktere. Und er stellt jetzt, beziehungsweise unser Herr stellt dann, in den Versen 8b und 9 zwei Haltungen, zwei unterschiedliche Typen gegenüber. Im 8b, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und Vers 9, seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind. 8b stellt uns die positive Art der Wegweisung vor. Ein kurzer Blick Und ein kurzer Blickwechsel und schon versteht man sich. Aus der harmonischen Beziehung heraus, aus einer engen Beziehung heraus, ist sowas wirklich möglich. Habt ihr das nicht schon mal beobachtet? So beim alteingesessenen Ehepaar, das einander vertraut und in einer Vertrauensbeziehung steht, wenn dann irgendwo der eine oder andere vielleicht irgendwo mal ein Fettnäpfchen oder in die Gefahr gerät, in ein Fettnäpfchen zu treten, kann der andere dann einen kurzen Blick setzen. Und der andere versteht sofort, ah, hier bin ich wieder auf dem Weg, du kennst mich ja. Das ist vielleicht meine Schwäche im Umgang mit Menschen und es ist gut, dass du mir diesen Hinweis gibst, dass ich da nicht weitergehe. Kennt ihr das? Und das ist ein Weg oder eine Art der Leitung, wie Jesus uns leiten möchte in unserem Leben. Dass er mit dem kleinsten Anregen des Herzens über die Bibel oder über eine Ermahnung des Bruders sofort sieht, dass die Hinwendung zu ihm ist und die Bereitschaft zu Gehorsam. Wie ein Knecht, der auf dem kleinsten Wink seines Herrn wirklich reagiert und sein Leben darauf ausrichtet. Ist es nicht toll, so eine Beziehung zu Jesus zu haben? Ist schon auch erstmal die Frage an unsere Haltung. Willst du das in deinem Leben? In allen auf ihn hören? Auch wenn du auf manche angenehme Selbstverwirklichung vielleicht verzichten müsstest? Oder haben wir hunderte Ausreden, um nicht auf ihn hören zu müssen? Praktischer Glauben bedeutet auch, uns seiner Autorität unterzuordnen und zu ihm Herr sagen zu können mit aufrichtigem Herzen. Und nicht nur Herr in Anbetungsliedern, sondern du bist mein Herr des Lebens. In Vers 9 der große Kontrast dazu. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind. Unser Herr will uns nicht wie Rosse und Maultiere führen müssen, die ja ganz sicher sehr verständige Wesen sind. Ihr seht das schon, grundsätzlich fehlt es beiden Charaktertypen, den Pferden wie auch den Eseln, an geistlichem Verständnis und geistlicher Einsicht und Reife. Wie bei Tieren Vernunft und Verstand fehlt, sodass wir, wenn wir sie uns nützlich machen wollen, sie in enge Führung nehmen müssen, mit einem Joch oder eben mit Zaumzeug oder sogar mit Augenklappen oder Trense. Unser Herr will, dass wir eine innere Einsicht in die Wege Gottes bekommen und immer auf ihn schauen, dass er ein liebender Herr ist, hinter dem seine Führung steht. Das Ross aber, und das soll das Bild jetzt auch ein bisschen zeigen, ich hoffe, man sieht das, stürmt in seinem Naturell gerne voran. Der Rosstyp ist vielleicht einer, der zwar sehr aktiv auch für den Herrn arbeitet, aber nicht darauf achtet, was von unserem Herrn gerade wirklich dran ist. Vielleicht denkt er gerne in eigenen Projekten, vielleicht auch sogar in Missionen, vergisst aber sein direktes Umfeld, hält vielleicht viele Auslegungen, vernachlässigt aber seine ganz persönliche Beziehung zum Herrn Jesus. Seine persönlichen neuralgischen Punkte. Vor lauter Aktivität übersieht er die leisen Momente mit Jesus, in denen er an seinem Charakter wirksam arbeiten kann, damit er in die Tiefe wächst, was unser Herr ja immer will. Das Maultier ist quasi das Gegenteil. Beharrt auf Standpunkte, ich glaube, das wird sehr gut deutlich, lässt sich nichts sagen, ist vielleicht störrisch, wenn einmal seine Auffassung in Frage gestellt wird oder er auf Verhaltensweisen angesprochen wird, die der Schrift nicht entsprechen. Vielleicht beharrt er auch in Konflikten darauf, allein Recht zu haben und schafft es nicht mehr, vielleicht auch manche Sünden anderer mit der Liebe zuzudecken. Mit einem störrischen Wesen hat unser Herr viel Arbeit, so wie die Menschen hier auf den Bildern. Wir alle sollen unser Leben mindestens unserem Herrn wirklich offen darlegen können und ihn bitten und fragen, gib du mir bitte die rechte Wegweisung für mein Leben und hinterfrage meine Wege, meine Gedanken und mein Wesen, damit ich in dein Wesen verändert werde. Prüft euch selbst, wo ihr euch selbst erkennt. Es ist traurig, dass wir unserem Herrn so manchmal Zaum und Zügel oder dass von unserem Herrn manchmal Zaum und Zügel angelegt werden müssen, bevor wir bereit sind, auf ihn und seine Wege zu hören. Ein Ausleger hat es so ausgedrückt: Wie eine Feder so leicht sollten wir bewegt werden können. Wir aber sind leider oftmals wie bewegungslose Klötze, die sich selbst nicht rühren, wenn sich der ganze Himmel vor uns auftut. Zum Zaumzeug und Zügel kann es dann schon gehören, dass er uns seine so wunderbare Nähe für eine Zeit nimmt, uns Bibel und Predigten nicht mehr ansprechen, wir geistliche Niederlagen erleben an Stellen, an denen wir das nicht mehr vermutet hätten. Unsere geistliche Kraft sinkt und unsere Freude im Herrn schwindet. Das alles ist aber nicht nötig. Im Extremfall kann es sogar dazu führen, dass er auch in die Umstände unseres Lebens doch sehr hart eingreift oder eingreifen muss. Er möchte das nicht, aber im Sinne, dass wir auch ihm er wirklich entsprechen. So wie er heilig ist, sollen auch wir heilig sein. So wird er das doch manches Mal tun und es ist zu unserem Besten. Vielleicht ist es dieser Gedanke an das Zaumzeug und die Probleme, die Schmerzen, die man dadurch hat. Vielleicht veranlassen David diese Gedanken und solche Züchtigung, ein Resümee zu ziehen, welchen Mann es gut geht im Leben und wer nicht nur in der Ewigkeit, sondern auch schon hier Unglück erleidet und wer verzweifelt ist. Sehen wir das in Versen 10 und 11? Viele Schmerzen hat der Gottlose, wie widerspenstige Pferde und Maultiere erleidet er viele Hiebe und Striemen. Die Freuden schwinden, die Sorgen mehren sich und die Leiden wachsen. Wer Sünde sät, wird Elend ernten. Ist das nicht schlimm, wo man in Verbindung zu einem solch tollen und liebenden Heiland sein kann? Wie frustriert, wenn wir hinter die Fassaden gucken, sind viele Menschen in ihrem Leben mit enttäuschten Hoffnungen, aus Beziehungen heraus, aus Arbeitsbeziehungen heraus, wo Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind, wo vielleicht Ehen in die Brüche gehen und wirklich letztendlich ja das Leben ohne jegliche Freude sich vollzieht. Analysiert mal in eure Umfelder, ob es nicht wirklich bei vielen Menschen so ist. Schon jetzt erleidet ein böser Mensch Gewissensbisse, Enttäuschung und viel Schrecken. Und in der Ewigkeit wird er unter Reue und Verzweiflung leiden müssen. Wie fürchterlich. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Glaube wird hier der Bosheit gegenübergestellt. Wer an den Herrn Jesus glaubt, lebt in einer Atmosphäre der Gnade. Er ist von Güte umgeben, wie von einer Leibwache, die uns in allen Stürmen des Lebens trägt. Der Herr schenke es uns, jederzeit an diese Güte zu glauben, auch wenn wir scheinbar keine Spur von ihr entdecken können. Für den Gläubigen ist jeder Gedanke und jede Tat Gottes von Güte durchdrungen. Es ist doch die Konsequenz daraus, mit der David schließt. Vers 11. Freut euch im Herrn. Wir dienen einem wunderbaren Gott und Herrn. Und in unserem Gehorsam schenkt er uns seine Nähe und eine unvorstellbare Ruhe im Leben und im Herzen. Aus der Vergebung aller unserer Sünden und in der Nähe zu ihm im Leben. Deshalb gilt, wir sollen uns nicht an der Sünde freuen oder an den Gütern dieses Lebens. Gott selbst ist der tiefe Grund unserer Freude. Dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott unser Gott ist, dass er für immer uns gehört, dass er unser Vater und unser versöhnter Herr ist, das ist Grund genug für einen nie aufhörenden Lobgesang. überschwänglicher Freude. Seid fröhlich, ihr Gerechten, und rühmt ihr Frommen alle. Wir dürfen unser Glück wirklich öffentlich hören lassen, in unserem Zeugnis mit Mund und Leben. Wo allerdings die Liebe kalt wird, erstickt die Flamme der Freude. Prüft euch, wie es mit eurer Liebe steht, mit eurer Hingabe und ob wirklich diese Freude zu unserem Herrn euer Leben prägt. Ja, ich möchte noch beten zum Abschluss. Ja, Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort, für deine Liebe, dass du uns wirklich Vergebung gibst, dass wir darauf vollkommen vertrauen dürfen, Herr. Du hast alle Schuld bezahlt. Und es bleibt nicht dabei, dass du uns versöhnt hast, die unsere Schuld getragen hast, sondern du willst wirklich eine lebendige und liebende Beziehung zu uns haben. Du achtest auf uns. Wenn wir uns dir anbefehlen in allen unseren Wegen, so ist es ein Leben in der Freude und im Frieden mit dir, was mit nichts zu vergleichen ist. Ja, ich möchte dich bitten, dass wir das immer wieder betrachten, auch in den Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind, dass auch viele das noch wirklich erkennen, dass du, Herr und Erlöser und Heiland und liebender Gott bist. Amen.